Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute habe ich mich sehr früh hingesetzt, habe mal geschaut, was ist heute von Gesprächswert, was ist interessant, was bewegt, was ist eine Schlagzeile, was ist eine Meldung. Und niemand kann das besser beurteilen als mein heutiger weiblicher Gast. Wenn sie vorne vom Tagesspiegel ein freundliches Gesicht anlächelt, dann ist es Iris. Sie ist Kolumnistin, Moderatorin, Autorin und der Beweis, dass man in Berlin leben kann, ohne seine Seele zu verlieren. Der weibliche Schimanski. Guten Morgen, Hatice Akyün.
Das schönste Kompliment, der weibliche Schimanski. Ja, genau so. Hallo. Hallo, Micky.
Ja, hallo. Du bist ja in Duisburg sozialisiert. Also, und ich weiß ja, dass du Fan bist.
Ja, ich bin mit Schimanski aufgewachsen quasi. Wir sind als Kinder immer zu den Dreharbeiten gerannt nach der Schule und haben geguckt, wie die da drehen und verfolgen uns. Ja, das war großartig. Wir sind sogar an die Schule gekommen, wenn irgendwelche Kinder als Komparsen gebraucht wurden, sind die an unsere Schule gekommen. Ich durfte aber nie mitmachen. Mein Vater hat mir das verboten.
Wirklich? Ja, wirklich? Ach, schade eigentlich.
Nicht, ne? Ja.
Trotzdem bist du gefühlt Sternzeichen Parker, ne, wenn ich das alles so verfolge.
Absolut.
Bist du bereit?
Ich bin bereit. Leg los.
Eine Sache vorweg in dem Prozess um den Halle-Attentäter Stefan B. Da muss ich zugeben, ich war ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, verwundert, weil er ja jetzt vor Gericht gestanden hat, die Opfer erschossen zu haben. Wo ich sage, ja, Entschuldigung, du hast es gestreamt. Also so überraschend ist das Geständnis für mich auch nicht. Verfolgst du diesen ganzen Prozess?
Ja, klar. Ich habe natürlich auch über dieses Geständnis nachgedacht. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe mal Justizangestellte beim Amtsgericht gelernt. Mhm. Und ich weiß so ein bisschen, ist schon sehr, sehr lange her, aber ich weiß, was so Geständnisse vor Gericht bedeuten. Also es hat natürlich auch noch so einen juristischen Hintergrund. Ne? Wenn du, natürlich jeder hat es gesehen, aber man kann ja auch anhand von Indizien dann überführt werden. Ja. Aber wenn derjenige dann vor Gericht schweigt, dann ist es für den Staatsanwalt, für die Richter natürlich noch schwieriger, die Schuld zu beweisen. Aber wenn er natürlich von vornherein mit seinen Anwälten verhandelt hat, dass er ein Geständnis macht, dann gehe ich mal davon aus, dass die damit rechnen, dass es dann milder ausfällt, das Urteil. Ja. Das ist so mein Bauchgefühl. So ein bisschen mit diesem juristischen Hintergrund, den ich habe. Und deswegen glaube ich, dieses Geständnis ist für uns natürlich nicht überraschend, für die normalen Menschen, aber wenn man sich so ein bisschen in der Juristerei auskennt, hat es natürlich noch so einen, so einen mildernden Aspekt, würde ich sagen.
Die Schlagzeile des Tages.
Die Süddeutsche schreibt, Deutschland zahlt künftig 10 Milliarden mehr in EU-Haushalt nach der Einigung der Staats- und Regierungschefs auf das Corona-Paket und das EU, ist auch sehr schön, jetzt schon dieser französische Einschlag, EU-Budget soll die Höhe der jährlichen Überweisung bei etwa 40 Milliarden Euro brutto liegen. Oder kann ich mir vorstellen, dass da der deutsche Volkszorn auch langsam hochkocht, denn bis zum heutigen Tag hat, glaube ich, nicht jeder Deutsche so wirklich verstanden, warum wir Deutschen das eigentlich alles machen und dafür so viel zahlen. Es gibt ja auch entsprechende Medien, die diese Frage auch aufwerfen. Bei diesen ganzen Zahlen, ja, diese 390 Milliarden Euro und die 360 Milliarden Euro Darlehen für Regierungen und der Zuschuss, blickst du bei diesen ganzen Zahlen insgesamt überhaupt noch durch?
Also es sind ja insgesamt 1,8 Billionen. Ich weiß nicht, wie viele Nullen das sind. Ich habe in meinem Leben noch nie irgendwie eine 1,8 Billionen aufgeschrieben. Das ist ja das ganze Paket und das ist ja gesplittet. 10 Milliarden soll, also Deutschland zahlt ja 27%, weil es ja eines der größten Nationen ist. Und diese 10 Milliarden im Jahr, die muss Deutschland jetzt unter anderem zahlen, weil die Briten ja weg sind.
Ja.
Die sind weggefallen. Das heißt also, im Grunde zahlt jetzt auch deswegen Deutschland ein bisschen mehr. Und dann kommen natürlich nochmal diese ganzen Milliarden dazu, wo ja so gepokert wurde. Es geht ja, es waren ja diese vier strengen Staaten, ne, die Knausrigen,
die Frugal Four.
Genau, die wollten ja, dass man, also diese Corona-Hilfe sollte nicht verschenkt werden. Also deren Anliegen war eben zu sagen, okay, wir geben das Geld, aber das soll als Kredit vergeben werden und verzinst werden. Aber da haben die ja gepokert bis zum Schluss.
Ja.
Ich meine, das sind natürlich alles Summen, da können wir normalen Sterblichen nicht viel mit anfangen, diese ganzen Milliarden und Billionen und Trilliarden und Zillionen. Was mich eigentlich mehr besorgt, ist, dass jetzt die AfD wieder ein schönes Thema hat, um sich jetzt wochenlang wieder darüber aufzuregen und zu sagen, schaut mal hier, die Deutschen lassen sich über den Tisch ziehen oder wie auch immer. Letztendlich, das sind ja Verträge, die da eingehalten werden. Und wenn Deutschland Nummer eins der größten oder mit Frankreich, die eine der größten Länder sind und auch die wirtschaftlich stärksten Länder, finde ich es jetzt nicht so.
Und auch mit den größten Profiteuren.
Ja, natürlich, natürlich auch. Und ich meine, Deutschland ist Exportweltmeister, jedes Jahr immer Nummer eins. Und ich finde, da kann man auch ein bisschen mehr bezahlen.
Ja, ja.
Ich glaube, jetzt werde ich wahrscheinlich gelüncht für den Satz. Aber.
Naja gut, aber das ist, es gibt halt dann doch viele Menschen, für die das nach wie vor so wirkt, als sei irgendwie die EU so eine Art Bad Bank, in die Deutschland sein schönes Geld reinschmeißt. Jetzt mal eine andere Frage. Wir haben ja nun mitbekommen, wie schwierig das ist. Du hast dann einerseits die Frugal Four oder die knausrigen Vier oder die asozialen Fünf. Dann hast du auf der anderen Seite Orbán, Slowenien, Polen. Wie wäre denn eigentlich diese ganze Chose abgelaufen, wenn zur EU auch noch Erdogans dazugekommen wäre? Denn wir wissen ja, ne, der EU-Beitritt war ja immer so ein bisschen die Mohrrübe, die man ihm so vor die Nase gehalten hat. Ja. Was wäre denn da wohl passiert? Ich sage jetzt auch mal mit Blick auf die Rechtsstaatlichkeit.
Na, so ein bisschen können wir ja schon sehen, was passiert wäre, wenn wir uns mal so anschauen, was Orbán macht oder aber auch Polen. Also es geht ja darum, dass diese das Geld ja an diese Rechtsstaatlichkeit gebunden werden soll.
Genau. Was er ja nicht so gut fand.
Er fand ja nicht so gut. Es ist ja auch nett, dass man das so sagt, aber letztendlich, ich weiß nicht, ob du dir das Papier mal näher angeschaut hast, da stand irgendwie Respekt vor Rechtsstaatlichkeit.
Ja.
Das ist so wischiwaschi, damit wollen sie dann natürlich so ein bisschen suggerieren, wir schauen da hin und schauen denen irgendwie oder hauen denen auf die Finger, aber letztendlich Respekt vor der Rechtsstaatlichkeit ist so schwammig, da wird sich doch kein Mensch dran halten und das, was jetzt so Orbán, der ist natürlich, übrigens die ungarischen Zeitungen haben komplett geschrieben, dass das gar nicht so war und dass das alles gestrichen worden sei, diese Rechtsstaatlichkeitsgeschichte und feiern den jetzt als Superhelden und ich glaube, wenn Erdogan jetzt noch mit dabei gewesen wäre, dann hätten die sich wahrscheinlich verbündet und ich glaube, mit Erdogan, das wird lange, 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 lange Zeit nicht passieren. Also solange Erdogan da irgendwie Präsident ist, wird die Türkei nicht in die EU kommen. Ich glaube, wir müssen uns jetzt erstmal wieder ein bisschen mit den Ländern beschäftigen in der EU, die auch ein Problem sind, nämlich Polen und Ungarn und natürlich auch die Balkanländer, die waren ja auch mit dabei, ne? Bulgarien, Korruption. Ich glaube, der Chef von Bulgarien, der ist gerade in seinem Land wegen Korruption angeklagt. Also ich glaube, da haben wir vor der eigenen Haustür eine Menge zu kehren, anstatt irgendwie noch in andere Länder zu schauen, was da passiert ist, was nicht weniger schlimm ist.
Das hat mich überrascht.
Die Tagesschau schreibt, Kehrtwende von Trump. Masken sind jetzt patriotisch. Monatelang lehnte US-Präsident Trump das Tragen von Masken in der Corona-Krise kategorisch ab. Seine schlechten Umfragewerte sorgen nun aber für einen Sinneswandel. Plötzlich spricht Trump von Patriotismus. Genau, er hat gerade eben etwas getwittert und auf Deutsch heißt es, wir sind vereint in unseren Bemühungen, das unsichtbare, ja, China-Virus zu besiegen, schrieb Trump auf Twitter und viele Menschen sagen, dass es patriotisch sei, eine Gesichtsmaske zu tragen, wenn man keine soziale Distanz wahren kann. Niemand ist patriotischer als ich, euer Lieblingspräsident, also your favorite president. Und das ist insofern bemerkenswert, finde ich, als das Tragen einer Maske ja schon auch eine Art Fehlereingeständnis ist. Oder für mich bedeutet das, dass die internen Umfragen nicht allzu gut sind. Mhm. Und deshalb schwenkt Trump jetzt um und trägt plötzlich auch eine Maske. Aber er versucht natürlich jetzt gerade einen Spin zu entwerfen, der ihn davon befreit, zuzugeben, dass Mediziner wie zum Beispiel Fauci mit ihren Empfehlungen richtig liegen könnten. Also greift er jetzt nach irgendetwas, was er so als eigenes Narrativ entwerfen kann, sprich der Patriotismus. Denn bislang stand das Tragen einer Maske ja schon fast symbolisch für ein Bekenntnis zum Demokratendasein. Und das will Trump sich jetzt auf die Art offensichtlich zurückholen. Also das heißt, statt Konföderiertenfahne trägt der Patriot jetzt eine Maske. Die Frage ist halt nur, funktioniert das Ganze? Glaubt man ihm das noch?
Ich bin ja immer wieder überrascht, wie wie die Medien und wir natürlich auch, machen es ja auch gerade immer wieder auf diese Tour von Trump reinfallen. Mhm. Also wir müssen nicht darüber reden, Mickey, ob wir ihm das jetzt glauben oder nicht. Wir wissen genau, was dahinter steckt. Das ist eine reine Manöver, Wahlkampfmanöver, Taktik. Der hat natürlich jetzt so ein bisschen geschaut, wie man das so drehen kann, wie man das für sich irgendwie als Gewinn einheimsen kann. Mhm. Ob das jetzt letztendlich seine Wähler erreicht, ich denke mal, einige schon oder viele schon, aber ob er neue Wähler damit generieren kann, das bezweifle ich. Ich mache mir eigentlich viel mehr Sorgen, dass wirklich jeder Furz, den der loslässt, irgendwie medial so eine Aufmerksamkeit bekommt. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass der bei Twitter das irgendwie macht. Man kann den irgendwie stumm stellen oder nicht folgen oder man kann das ignorieren. Und wenn er dann mal wirklich was Wichtiges sagt, was die Weltpolitik auch tangiert, ne, dann finde ich auch okay, dann darf man auch, dann muss man auch darüber berichten. Aber jetzt auch mit diesem Intelligenztest und er hat einen Elefanten erkannt. Und wenn man sich das, ach, das ist doch.
Ja, aber das war doch toll, oder?
Aber am Ende, bei Fox? Ist das eine Meldung wert in einer Tageszeitung? Möchtest du das lesen? Also ich bin jetzt nach 4 Jahren Trump wirklich so erschöpft von dieser ganzen, von diesem ganzen Bullshit. Ja. Ich will das nicht mehr lesen.
Mit ein bisschen Glück musst du es im November nicht mehr lesen, aber so ganz sicher ist das noch nicht. Es gibt ja dann auch einen US-Forscher, der sagt, zu 91% wird Trump es wieder. Ne? Die kommen ja dann auch um die Ecke. Das mit dem kognitiven Test, das fand ich insofern interessant, als sein eigenes Team Trump diesen Test hat machen lassen, um quasi seine mentale Gesundheit nochmal zu untermauern im Vergleich zu Biden. Am Ende kommt dann aber raus, dass dieser Test eigentlich in erster Linie genutzt wird, um die Hirntüchtigkeit von Unfallopfern und Alzheimer-Patienten
zu
belegen. Ja. Und das kann es dann ja auch nicht sein. Vor allen Dingen ist die Gefahr ja groß, dass Trump mit seinen eigenen Waffen geschlagen wird, wenn er plötzlich irgendwie Dementia-Donny heißt und dass er einen Elefanten erkennt, ist irgendwie auch klar, weil den hat er ja häufig auf Fotos seines Sohnes Donald Jr. gesehen, wenn er gerade wieder einen erschossen hat. Also das Tier, I recognize that animal, that's an elephant.
Ja, ich kann das nicht hören, ich kann den nicht ertragen. Ja. Aber weißt du was, hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, das ist ja alles schon so absurd, was da jedes Mal wieder veröffentlicht wird. Ich glaube ja mittlerweile daran, dass das irgendwie der Trick ist, dass wir alle irgendwie darauf reinfallen, was da jetzt mittlerweile an Blödsinn, an Bullshit, an Dingen herauskommt. Das ist ja irre. Ich lese das dann manchmal und denke so, das kann doch nicht wahr sein, so dumm. Also er hat ja einen ganzen Stab um sich herum. Ne?
Ja,
und da gibt es da eigentlich niemanden, der mal sagt so, pass mal auf, Trump, jetzt, ich glaube, das können wir jetzt nicht machen. Oder sind die alle so doof? Und mittlerweile zweifle ich so ein bisschen auch an meinem Verstand, dass ich denke, nee, ich glaube, das ist gar nicht so doof, was sie da machen, sondern das ist alles gelenkt und genau so gewollt.
Genau, sie zünden halt viele Nebelkerzen und im November werden wir dann sehen, was passiert.
Blattgold.
Die Saarbrücker Zeitung schreibt, Gabriel traf Tönnies mehrmals als Minister. Zwischen Sigmar Gabriel und dem Fleischproduzenten Clemens Tönnies gab es während Gabriels Zeit als Wirtschafts- und Außenminister mehrere Treffen und Telefonate. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des linken Abgeordneten Pascal Meiser hervor. Wir haben ja gerade erfahren, dass Sigmar Gabriel in der Postminister-Ära auch für Tönnies direkt als Berater tätig war, 10.000 Euro im Monat. Also ich finde, er wurde da fütterlich Lohn gedammt, aber bitte. Ne? Und jetzt stellen wir halt fest, dass es zwischen September 2014 und März 2018 7 persönliche Gespräche und Veranstaltungen gab, bei denen Gabriel und Tönnies zusammentrafen. Und das ist natürlich schon wieder eine etwas, also klar, ne? ich sag's mal so, dass ein Wirtschaftsminister auf einen wichtigen Wirtschaftsfaktor wie Tönnies trifft, ist ja wahrscheinlich gar nicht so fürchterlich ungewöhnlich, aber dass er danach dann als Berater bei Tönnies dann anheuert, wie sagt der Schwabe, das hat er Geschmäckle, oder? Oder bist du begeistert und sagst, nee, das ist so in Ordnung, das passt so.
Ich will ja wirklich jetzt nicht so ein bisschen besserwisserisch oder klugscheißerisch rüberkommen.
Doch bitte.
Aber hat dich das überrascht? Also ich meine, wenn man sich mal die politische Biografie von Sigmar Gabriel anschaut.
Ich ahne, du bist kein Fan. Jetzt kommt die Keule und nicht die Schweinekeule. Sondern
also wirklich, der hat ja auch in seiner Zeit als Vorsitzender und der hat das doch auch, er war doch immer auf seinen Vorteil bedacht. Er hat doch gedacht oder er hat sich so präsentiert, dass die SPD doch sich glücklich schätzen kann, so einen wie Gabriel mit diesem Format überhaupt als Parteivorsitzenden haben zu dürfen.
Ja.
Hat sich da irgendwie, also ich wundere mich, dass die Leute immer noch verwundert sind, dass bei Sigmar Gabriel solche Dinge rauskommen. Als ich das gelesen habe, dass er da ihn kürzlich irgendwie beraten hat wegen des China-Geschäfts und so, habe ich gedacht, ja, aber da kommt doch noch viel mehr. Ja. Also tut mir leid, dass ich jetzt wirklich so klugscheißerisch darüber komme, aber der war Wirtschaftsminister und natürlich hat der den beraten. Ja. Und so tickt Gabriel, so ist er. Und ich musste dann auch unweigerlich auch an die Geschichte denken mit Deniz Yücel, hat jetzt nichts mit Wirtschaft zu tun, aber er wusste natürlich genau, wenn er Deniz Yücel aus dem Gefängnis holt, dann ist er der Star.
Klar, das gibt gute Bilder.
Und so
war es
ja letztendlich dann auch. Ja. Ne, es gab auch tolle Bilder, ne, wie er dann da mit seinem Amtskollegen da bei sich in Goslar da einen Tee getrunken hat. So ein peinliches Bild. Und das war seine Strategie.
Aber wenigstens war es nicht mit Til Schweiger Wein trinken im Soho-Haus. Also es ist auch ein Schritt nach vorne gewesen. Ne?
Ja, aber ich meine, wir waren ja alle glücklich, dass Deniz Yücel dann rausgekommen ist. Und das war ja auch für eine gute Sache. Aber letztendlich hat es ja nicht irgendwie aus Nächstenliebe gemacht, weil er Deniz Yücel so toll fand, sondern weil er es natürlich aus politischen Gründen für sich gemacht hat. Das war für ihn, er hat gedacht, wenn ich das schaffe, den da rauszuholen nach einem Jahr, dann bin ich der King, dann bin ich der Star. Und so hat er sich ja dann auch am Ende präsentiert. Ja. Und bei Sigmar Gabriel wundert mich nicht. Also ich bin gespannt, was da noch alles rauskommt. Das wird noch mehr sein.
Papala Paparazzi.
Film-TV, eine Seite, die ich vorher nicht kannte, schreibt: Kampf der Reality-Stars, neuer Trash-Promi-Show bei RTL 2. Okay, also heute Abend startet bei RTL 2, dem Kulturkanal ihrer Wahl, eine Sendung Kampf der Reality-Stars, heißt sie. Moderieren wird es Kathi Hummels.
Ach, und die Spielerfrau Hummels.
Genau.
Okay.
Insgesamt wurden 22 Reality-Promis an irgendwelche thailändischen Strände gekarrt. Das hat ja schon fast Tönnies artige Enge, wie die Leute da auf engstem Raum, nur immerhin unter freiem Himmel, schuften müssen für den gierigen Fernsehpöbel. Und unter anderem sind dabei so Superstars wie Jürgen Milski, Willi Herren, Annemarie Eilfeld und dann sind es wirklich Namen, deren Aussprache ich noch nicht mal beherrsche. Verfolgst du sowas generell? Findest du hast du Spaß daran?
Ich gucke nur Dschungelcamp, weil du dabei bist.
So, das ist die richtige Einstellung. Ich muss ja ehrlicherweise zugeben, letztes Jahr bin ich versehentlich so ein bisschen auf Turkey geraten, weil ich das Sommerhaus der Stars eingeschaltet habe in einem Anfall von, ich weiß es auch nicht mehr, und dann irgendwann bin ich tatsächlich so ein bisschen dran hängen geblieben. Irgendwann bekam ich dann sogar SMS von meiner Frau, die sagte, jetzt komm nach Hause, Sommerhaus der Stars fängt an. Obwohl ich das sonst, man soll es nicht glauben, außer dem Dschungel gucke ich sowas eigentlich nie.
Ich auch nicht.
Aber ich bin einmal so ein bisschen draufgekommen und
ich glaube, ich habe die erste Big Brother Staffel gesehen, die allererste.
Ja.
Da war auch, glaube ich, so eine türkischstämmige, die war, ja, wie hieß die nochmal?
Ebru.
Ja. Die habe ich damals noch gesehen und danach bin ich eigentlich raus. Ja. Also diese Promis unter Palmen und das war, ist alles nicht so meins. Dschungelcamp habe ich jetzt, die ersten habe ich geguckt, die fand ich auch ganz witzig. Aber ansonsten, ich bin nicht so ein Fan. Das liegt aber jetzt nicht daran, weil ich so eine intellektuelle Maus bin, sondern ich gucke auch viel Schrott, muss ich auch ehrlich sagen. Aber es muss dann irgendwie, muss mich das anmachen. Es muss irgendwie von den Gesprächen her oder es muss irgendwie was ganz Irres sein. Aber ich kannte das gar nicht. Das, was du mir jetzt da gerade erzählt hast, ich glaube, das ist nicht so mein Format.
Vielleicht ist es zumindest im Sinne des Infektionsgeschehens harmlos, weil es draußen ist. Man ist mal bitter bescheiden.
So, genau.
Man wird ja einfach bescheiden.
Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
Elon Musk verwirrt die Leute. NTV schreibt, rätselhafter Tweet auf Deutsch. Was meint Elon Musk mit dem Löffel? Tesla-Chef Elon Musk ist durchaus bekannt dafür, es auch mal bunt zu treiben. Ein Tweet, den er nun verbreitet, ist jedoch auch für seine Verhältnisse so seltsam, dass er zu allerlei Spekulationen führt. Musk postet ein Bild mit seinem Sohn. Dazu schreibt er einen kryptischen Satz auf Deutsch. Und dieser kryptische Satz heißt, das Baby kann noch keinen Löffel benutzen. So, und da sagen jetzt einige, Moment mal, ist das eine geheime Botschaft über die Gigafactory? Ne, weil die ist ja in Brandenburg, wird sie gebaut. Und Kleinkinder können ja mit 10 bis 12 Monaten einen Löffel benutzen. Der Sohn von Elon Musk ist aber erst 2. Das heißt also, In ungefähr 7,5 bis 9,5 Monaten könnte das Werk eröffnet werden. Also das ist ja schon wirklich Kaffeesatzleserei, oder?
Was muss man eigentlich rauchen, auf so eine absurde Idee zu kommen? Also ich meine, dieses mit dem Löffel, wenn man das mal einfach mal ganz, ganz banal ins Englische übersetzt, ist das so ein banaler Satz. Ja. He can't use a spoon yet.
Ja, aber er hat es ja auch noch auf Deutsch gesagt als Botschaft. Hatschi, nun sperr dich doch nicht.
Nein, das ist wirklich, wie müssen eigentlich Gehirnwindungen gedreht werden, damit man da auf die Idee kommt, dass das mit dem Löffel und dann plus 2,5 Monate ja. Und dann noch bis 9,5 Monate und 7,5 auf diese Idee zu kommen. Also entweder ja. Bin ich irgendwie zu blöd dafür. Ich habe da nichts gelesen. Also wenn das wirklich so sein sollte, dann gebe ich dir einen aus. Aber ich glaube das nicht. Das ist mir ein bisschen zu weit hergeholt. Vielleicht. Und der hat einfach, ich glaube, der hat einfach nur einen Witz gemacht, weil er gesagt hat, jetzt mache ich mal was auf Deutsch, ja. Weil das Ding wird ja in Deutschland gebaut. Und ich bin jetzt mal lustig ja. Und benutze mal einen deutschen Satz. Und ich glaube, mehr war da nicht dahinter. Ja. Der wollte einfach mal was auf Deutsch schreiben.
Ja, das kann sein. Ja, womöglich ist er auch einfach ein bisschen überfordert. Du weißt ja, junge Väter und so. Wobei, ich habe auch mal überlegt, das mit dem Löffelchen geben ist ja die eine Sache. Aber so unkontrolliertes Abkoten, das muss nicht unbedingt bei einem 2,5 Jahre alten Baby sein. Da hätte er auch einfach mit Amber Heard zusammenbleiben können, wenn wir den Prozess mit Johnny Depp. Aber darüber sprechen wir dann ein andermal. Denn wir sind bereits am Ende angekommen. Wir sind durch. In jeder Hinsicht, Hatice, ich danke dir sehr.
Ich danke dir.
Und du timest jetzt erstmal deinen Rekorder für die Promi-Schlacht an thailändischen Stränden.
Ganz sicher.
Wir wollen ja alle wissen, wie Kathi Hummels sich so Richtung ZDF-Fernsehgarten moderiert. Nächste Woche schon Tagesthemen. Ich sehe es kommen. Da rollt richtig was auf uns zu. Naja, gut. Also, ich bedanke mich.
Danke auch.
Ich wünsche dir noch einen schönen Mittwoch und ich würde mich freuen, wenn du hier mal wieder reinschaust.
Sehr, sehr gerne. Danke.
Dank dir. Bis dann. Mach's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachuth, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.